96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Minute. Heute mit einer brandaktuellen Sonderausgabe zur Causa Schmattke. Mein Name ist Henne und ich sitze hier mit Hannes. Und ja, Hannes, die Bombe, die ist ja schon am Ende unserer letzten Folge geplatzt, aber es sind doch einige auf uns zugekommen, die irgendwie uns gebeten haben, das Ganze, was man jetzt so gelesen hat und gehört hat, nochmal heute einzuordnen. Und wir wollen vorab mal sagen, dass man ja relativ wenig sicher verbrieft weiß, ne? Also alle Beteiligten, Jörg Schmattke, Martin Kind, jetzt auch Ralf Becker haben gesagt, dass sie über die genauen Hintergründe der ganzen Sache Stillschweigen vereinbart haben. Ja, das heißt, es wird jetzt auch gar nicht viel mehr rauskommen. Das heißt, wir befinden uns größtenteils im Raum der Spekulation und Interpretation. Und deswegen ist das, was wir euch jetzt hier heute erzählen und einordnen, kein sicher verbrieftes Wissen, sondern eben eine Interpretation von unserer Seite. Und Interpretation, das hat mir irgendwie direkt so Schul-Vibes gegeben, ne? Interpretiere diesen Text, ne? Und mir hat das Ganze den Vibe eines Shakespeare-Dramas gegeben, diese ganze Causa Schmattke. Erinnerst du dich noch an diese gelben Reklamhefte, die man lesen musste in der Schule früher?
Die alle vollgekritzelt waren mit irgendwelchen Pimmeln bemalt.
Genau, mit Pimmeln und 96 genau. Und HSV. Und
die sind geil.
Ne? Und so ein gelbes Reklamheft wollen wir heute mal aufschlagen.
Ach, geil.
Ja, ich hab ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben den Autor, der schon sehr viele Dramen geschrieben hat, Hannover 96, mit einer neuen Ausgabe, mit einem neuen Drama, und das Drama heißt Schmattke. Ne? Und wir schlagen jetzt dieses Reklamheft mal zusammen auf, und als erstes, wenn man dann so ein Drama aufschlägt, kommen die Protagonisten. Ne? Also wer spielt alles in diesem Drama mit?
Jetzt bin ich gespannt. So.
Wir haben natürlich zuallererst und über allem schwebend den König. Wer könnte das sein?
Martin,
ne? Martin Kind ist der König. So, der hat seinen Hofstaat um sich rum, den Aufsichtsrat beziehungsweise seine Gesellschafter. Ne? Mhm. Da sind ja Gregor Baum, Hauke Jagow und auch als Geldgeber ja Dirk Rossmann immer wieder mal zu nennen. Ne? Ganz am Anfang des Dramas taucht ja auch noch Markus Mann auf. Das ist so der talentierte General gewesen. Dann haben wir mit Jörg Schmattke einen alten, erfahrenen General. Christian Tietz ist der erfahrene Feldherr, ne, der sozusagen sein Heer, und das ist die Mannschaft, in die Schlachten schickt. Mit Ralf Becker haben wir noch so einen stillen Kanzler im Verein, über den man nicht so wirklich viel weiß, der aber scheinbar doch auch seine Strippen im Hintergrund zieht. Wir hatten mal einen namhaften Scout im Verein, Peter Brown, der auch während dieses Dramas von Bord gegangen ist. Das ist der Kundschafter. Mhm. Ne? Der kundschaftet so die Umgebung aus. Wir haben die Fans, das Volk, und wir haben die Medien, die Gaukler. Ja, also ja. Das erstmal so als Übersicht über die Protagonisten des Dramas, was wir euch heute hier mal interpretieren wollen. Und nachdem die Protagonisten vorgestellt werden, gibt es immer einen Prolog, ne, um in dieser Geschichte anzukommen. Und meistens gibt es einen Chor, der diesen Prolog singt oder vorträgt. Und diesen Prolog, den trage ich dir jetzt mal vor. Ja. Hört, ihr guten Leute, die ihr seid gekommen, eine Geschichte aus dem Reiche Hannover zu vernehmen. Ein Reich geplagt von Unruhe, von Streit und falschen Hoffnungen. Ein Königreich, das sehnt sich nach vergangenem Glanz. Da rief der König einen alten, General zurück an seinen Hof, ein Mann von rauer Zunge und starkem Willen, der Ordnung bringen sollte in ein müdes Land. Doch siehe, wo starke Männer stehen, da wachsen Schatten, Neid und Zwietracht. Am Hofe erhob sich ein zweiter Feldherr, fest im Glauben an den eigenen Weg, und keiner wollte weichen. So begann, was beginnen musste, ein Ringen um Macht, um Stolz, um das letzte Wort. Der stille Rat sprach wenig, der Kundschafter verließ früh das sinkende Schiff, das Heer stand zwischen den Fronten und das Volk sah zu und litt trotz erfolgreicher, errungener Schlacht gegen den ärgsten Feind. Merket wohl, ihr Zuschauer, nicht Hass allein bringt Männer zu Fall, sondern Stolz, verletzte Ehre und das Spiel der Macht.
Ach, welch Jammer offenbart sich hier.
Und in dieses Stark. Spiel der Macht wollen wir jetzt mal einsteigen. Und ihr wisst ja, Dramen werden immer in Akten geschrieben. Und dieses Drama, was wir euch heute vorstellen, das hat drei Akte. Und der erste Akt beginnt an Heiligabend 2025. Mhm. Markus Mann, ja, der talentierte General, hat, wie wir alle wissen, unseren Verein verlassen. Er ist geflohen. Und der König holte seinen alten Held, seinen alten General von damals aus den europäischen Schlachten zurück. Ne? Das hatte sich bewährt. Und beim König kam so eine Sehnsucht nach der ersten Liga durch. Und er wusste, der Mann ist erfahren, der ist führungsstark, der hat ein Netzwerk, der hat mittlerweile bei Köln, Wolfsburg und Liverpool angeheuert. Und das ist genau der richtige Mann. Gehen wir doch mal wieder an diesen Moment zurück. Erinnerst du dich noch? Wir waren ja erstmal schon optimistisch, ne? Dass das eine ganz gute Aktion ist. Ich meine, es gab immer dieses Kontraargument, altes Essen neu aufwärmen. Gelingt nicht, gerade bei 96. Aber wir waren ja erstmal doch froh ob der Entscheidung, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube auch aufgrund dessen, dass wir wussten, dass wir es mit ihm schon mal gepackt haben. Und da war natürlich sehr schnell bei Menschen, die mindestens mal in unserem Alter waren, hatten wir alle ein bisschen das Gefühl von Europa, Schmetterling in unserem Bauch. Und deswegen waren wir guter Dinge. Aber ich erinnere mich auch, dass sehr viele Leute gesagt haben, ja, es hat ein Beigeschmäckle. Ne, so altes Essen aufwärmen, das hat bei 96 oft nicht so gut funktioniert. Aber ich würde auch sagen, wir waren nicht gänzlich unzufrieden und eigentlich positiv in die Zukunft geschaut und haben gehofft, dass er das Schiff jetzt schaukelt.
Ja, man muss sagen, da gab es ja die Beispiele Mirko Slomka, ne, Jan Schlaudraff, zwar dann auf anderer Position, und dann auch nochmal André Breitenreiter. Also eigentlich alles so Protagonisten, die mal erfolgreiche Schlachten für unser Reich geschlagen haben, wo dann aber das Aufwärmen nicht geklappt hat. Was wir ja auch alle wussten, ist, dass Schmadtke durchaus so ein unangenehmer Charakter ist, ne? Also ein Alpha-Tier, ne? Jemand, der sehr eine starke Meinung hat und damit auch nicht hinterm Berg hält. Ich muss sagen, das fand ich aber erstmal nicht schlecht, weil Markus Mann hat ja schon so mit Ruhe und Sicherheit und Professionalität das Ganze geleitet und geführt. Und dann hatten wir ja doch große Sorgen, dass da so ein Vakuum entsteht. Und wenn dann so ein erfahrener Mann kommt, der eben schon mit allen Wassern gewaschen ist, gibt einem ja schon doch erstmal ein gutes Gefühl. Und was wir ja auch als Pro-Argument damals hatten, ist, der König, ne, Martin Kind, ist ja der größte Fan von Jörg Schmadtke. Und der hat das damals so kommentiert, der größte Fehler, den ich in meiner 96-Zeit hier gemacht habe, war damals Jörg Schmadtke gehen zu lassen. Ne? Und das war natürlich für den alten Held irgendwie, glaube ich, auch so ein mit ein Grund, warum er sich für einen Zweitligisten entschieden hat, weil er eigentlich gedacht hat, ich stehe in des Königs Gunst das und kann schalten und walten, wie ich möchte.
Korrekt, ich erinnere mich an seine Aussage in dem ersten Interview, was er gegenüber 96 direkt gegeben hat, also wie so eine indirekte Pressemitteilung, die als Interview aufgebaut war. Da hatte er gesagt, er hatte das Gefühl, dass hier Leute sind, die er mag und denen er helfen kann. Das war dann, glaube ich, eine seiner ersten Aussagen damals, als er sein Amt hier angetreten hat. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben.
Ja, und dann ging es ja relativ schnell auf Trainingslager in die Türkei und da haben wir ihn dann immer auf seinem Stuhl ganz mürrisch von oben über die Orangenbäume blicken sehen. Ne? Er ist wie ein General das tut, mit verschränkten Armen rumgelaufen und hat sich das ganze Reich mal von innen angeguckt. Ja. Und ich glaube, relativ schnell wurde klar, dass ihm nicht alles so richtig gut gefällt. Ne? Also er hat sich zwar doch eher mit Äußerungen zurückgehalten, aber hat hier und da mal so kleine Nadelstiche gesetzt.
Ja, ich erinnere mich, dass er, und das war mir damals und jetzt in der Rückschau hat das irgendwie nochmal einen anderen Wert, er hat relativ früh, wurde er nach Christian Titz und Ralf Becker gefragt und da hat er relativ zügig gesagt, ja, man sieht hier irgendwie einen guten, erkennbaren Spielstil, den er installiert hat. Und da kann man im nächsten Schritt vielleicht auch mal über einen anderen Weg nachdenken. Das hat er relativ früh gesagt. Und jetzt in der Rückschau oder auch damals schon, dadurch, dass Titz ja einen komplett eigenen Spielstil hat, der wirklich, ne, dieser Titzsche Fußball, der sich hier so eingeprägt in Hannover und auch viele andere Trainer übernommen haben, relativ früh zu sagen, oder er hat relativ früh gesagt, oh, da könnte man auch mal einen anderen Weg gehen. Und ja, das war schon ordentlich, ne, wenn man hier neu ist. Aber das ist genau das, was du eingangs gesagt hattest. Er ist halt dieses Alpha-Tier und der nennt dann hier auch die Dinge beim Namen, ne?
Genau, beziehungsweise würde ich das doch erstmal nicht Dinge beim Namen nennen, sondern er war ja erstmal recht vorsichtig, aber jetzt, wenn man das jetzt alles sich nochmal so anschaut, dann hat er da doch sich zu keinem Zeitpunkt klar committed, ne? Also er hat nie gesagt, hier ist ein Trainer, der hat eine Spielidee und die ist erfolgreich, wir spielen um den Aufstieg mit, wir sind in der Tabelle ganz eng dran und ich unterstütze ihn, wo ich kann. Sowas kam nie. Und Ralf Becker, den stillen Kanzler, hat er ja relativ schnell so gefühlt auch auf die stille Treppe gesetzt.
Erinnerst du dich an seine Aussage?
Ja.
Er hat einen Vertrag und den gilt es zu respektieren.
Genau.
Was?
Ja.
Da hatten wir, das war, erinnere ich mich noch dran, da hatten wir damals gesagt, was ist denn das jetzt?
Genau. Und, ne, und jetzt rückblickend ist das natürlich alles ja, ganz klar, wie man das einordnen kann. Also, er hat sich an dem erfahrenen Feldherr abgearbeitet. Da er war kein Fan von Tietz und seiner Menschenführung und seinem Fußball, den er hat spielen lassen. Dann lief da eben noch dieser stille Kanzler, der Sportdirektor, um ihn rum, den er auch nicht mitgeholt hat. Das war ihm, glaube ich, auch ein Dorn im Auge. Und dann saßen da oben eben noch Gesellschafter, allen voran Gregor Baum, die irgendwie gerade aktuell mal ganz zufrieden waren mit dem, was sie so unten von ihrem Herr auf dem Feld gesehen haben. Und das, glaube ich, nicht so richtig toll fanden, dass da jetzt jemand kommt und alles auf links drehen möchte und seinen starken Willen durchsetzen möchte. Und ich glaube, wir können das Ganze überschreiben mit einem Gerangel um Macht und Geld.
Gute Zusammenfassung, ja.
Ne? Also, naja, man holt einen erfahrenen Mann wie Jörg Schmadtke, der schaut sich das alles an, wie man das auch so machen würde, wenn man irgendwo eine Arbeit anfängt. So, und dann fallen einem natürlich Dinge auf als Erfahrener, der eben auch jetzt schon größere Vereine gesehen hat, wie den FC Liverpool. Und dann sieht man natürlich Dinge, die man verändern möchte. Ist jetzt die Frage, ob man das mitten in einer Saison alles dann so machen muss. Fangen wir mal mit Gerangel um Macht an. Also mein Eindruck, der sich jetzt so ergeben hat, auch während der Zeit, war so ein bisschen, dass er sich, glaube ich, gefragt hat, ob Tietz der Richtige ist.
Ja, ne? Wenn er langfristig wirklich die erste Liga im Ausblick hatte, ne, und er sich das gefragt hat, ich glaube, was er vielleicht ein bisschen ausgeblendet hat, ist die Arbeit, die Markus Mann hier gemacht hat, zusammen mit Christian Tietz. Dieses ganze Konstrukt Hannover 96, also Trainerstab, vor allem Christian Titz allen voran und dieser ganze Kader, mal als Beispiel genommen Nahue Neul, die waren alle auf diesen Titzschen Fußball ausgelegt. Also wenn wir ehrlich sind, gibt es für diese Saison keinen großen anderen Weg. Und da gebe ich dir recht, dass er sich vielleicht ein bisschen was anderes vorgestellt hat. Ja.
Ja, vor allen Dingen hat er, glaube ich, gedacht, ne, das hatte ich ja vorhin gesagt, so, er kommt hier an, ist eigentlich von seiner Vita her zu gut für uns, ne? Zu namhaft, zu gut vernetzt, zu mächtig für uns. Aber er gibt sich das Ganze, weil er eben den engen Draht zum König hat. Ne? So hat er, glaube ich, gedacht. So, und dann kommt er hier an und hat mit Christian Tietz auch ein Alphatier vor sich. Und dass Jörg Schmadtke mit anderen Alphatieren nicht kann, das hat die Geschichte gezeigt. Mirko Slomka war auch ein Trainer, der seine Vorstellungen hatte. Oliver Glasner bei Wolfsburg, das hat auch überhaupt nicht funktioniert zwischen den beiden. Ne? Ja, und dann gibt es ja noch andere Protagonisten, die wir reinbringen müssen. Denn der Scout, der nach Max Lüftel noch übrig war, Peter Brown, ist während der Zeit von Schmadtke auch von Bord gegangen.
Peter Brown hat selber zu der Zeit, als er seinen Abgang verkündet hat, auch nochmal so ein kleines Interview mit 96 geführt. Und da hat er gesagt, dass der Kontakt zu Ipswich bereits im Herbst kam und dass vor allem Schmadtke eigentlich von Anbeginn der Zeit, als Schmadtke herkam, von seinem Wunsch wechseln zu möchten, wusste. Und Brown hatte tatsächlich auch gesagt, dass er den Kontakt an den Maschsee halten will und insbesondere zu Jörg Schmadtke. Also die beiden hatten ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, hier 2009, 2010. Ich glaube, die standen sich schon sehr nahe. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Peter Brown gegangen ist wegen Schmadtke.
Aber er ist trotzdem gegangen.
Er ist gegangen, Schmadtke.
Das muss man ja sagen.
Genau, also, Schmadtke hat es vielleicht nicht geschafft, ihn zu halten.
Genau, es war jetzt nicht so, dass er sagte, ach Schmadtke hier aus alter Verbundenheit, cool, dass du da bist, dann machen wir das jetzt zusammen.
Hat er ja damals auch nicht.
Ne? Genau. Ja. Ne? Also so ein Geschmäckle ist da schon mit drin.
Ja.
Plus diese Nachricht, die wir ja vor ein paar Wochen hier auch besprochen haben, dass er eben so eine externe Scouting-Agentur mit ins Boot geholt hat. Also auch an der Front schon etwas komisch. Ne? Jetzt rückblickend, wenn wir jetzt schon im zweiten Akt sind, der zweite Akt ist ja diese Schmadtke-Ära, also diese 81 Tage, die er jetzt eben hier war, die 3 Monate. Trotzdem hat mich dann der Beginn des dritten Aktes schon überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe so gedacht, ja gut, dass das nicht einfach wird mit Schmadtke und Tietz, dass die sich erstmal so aneinander buffen und es so ein bisschen ruckelt am Anfang, das habe ich schon erwartet, aber dass wir jetzt dann die Derby-Schlacht gewinnen, ja, ganz Hannover feiert und freut sich und blickt irgendwie positiv auf die nächsten 7 Spieltage, wo es jetzt echt um die Wurst geht. Und alle irgendwie liegen noch mit Kater im Bett und freuen sich. Und dann ploppt da diese Nachricht auf. Das kam für mich schon aus dem Nichts.
Ja, ich meine, unsere Gesichter haben während der Folge, die wir aufgenommen haben, der letzten Bände gesprochen. Als du auf einmal die Nachricht bekommen hast, dass Schmadtke raus ist, da stand es uns in den Gesichtern. Insgesamt habe ich so das Gefühl, Schmadtke hatte damals ja auch gesagt, dass seine Frau ihn mehr oder weniger gesagt hat, ey, das mit Liverpool, mach das nochmal. Und ich glaube, mit der Liverpool-Ära war es dann für ihn auch ein bisschen beendet. Und er dachte sich, ja, jetzt nach Ibiza und ab und zu mal nach Düsseldorf, ne, ein bisschen alte Heimatsluft schnuppern und sonst meine Zeit in der Sonne verbringen. Und dann kam nochmal Martin Kind. Und ich habe das Gefühl, er muss ja nicht mehr arbeiten. Und dieses ganze er hatte keinen Bock mehr auf großen Ärger. Er wollte sein Ding durchdrücken, Martin Kind vielleicht einen Gefallen tun und hat dann gemerkt, ich kriege hier Gegenwind und ach komm, scheiß drauf. Ich habe es probiert, aber auf den Ärger habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr.
Genau, also den zweiten Akt haben wir ja so mit Gerangel um Macht und Geld überschrieben, ja. Und jetzt kommen wir zum dritten Akt und zum Schmadtke-Abgang. Also zum 31. März geht der alte General schon wieder von Bord und über dieses Ende wurde eben Stillschweigen vereinbart. Und was jetzt gesagt wurde, es wurde sich einvernehmlich getrennt. Ne? Das heißt, es wurde jetzt nicht gesagt, Schmadtke wurde rausgeschmissen. Es wurde aber auch nicht ganz klar gesagt, Schmadtke hat hingeschmissen. Aber was ja schon zu lesen war, ist, dass er um Freigabe gebeten hat. Mhm. Und zwar schon vor dem Derby. Ne? Das heißt, also meine Lesart des Ganzen ist schon, wie du das jetzt gerade auch gesagt hast, so nach dem Motto, ja ey, wenn ihr meine Richtung nicht mitgehen wollt, wenn ihr hier mir gar nicht zuhört und die Personalentscheidungen, die ich im Kopf habe und die Budgetentscheidungen, die ich im Kopf habe, wenn ihr das nicht mitgehen wollt, dann kann ich ja auch wieder gehen, dann werde ich hier halt nicht gebraucht.
Ja, genau, und was das Ganze auch nochmal ein bisschen unterstreicht ist, ich würde mal behaupten, in einer Geschäftsführerposition hast du ja eine gewisse Verantwortung, bist du dir bewusst. Aber er war ja Sonntagabend schon auf Ibiza. Und ich habe das Gefühl, das war ja für ihn so ein Versuch. Es hat nicht geklappt. Aber komm, ich Übergabe schenke ich mir jetzt auch, ne? Hatte ja Ralf Becker auch indirekt gesagt, die gab es bis gestern, glaube ich, nicht. Komm, dann fliege ich jetzt wieder nach Ibiza und mache mir einen Lenz.
Finde ich immer so geil, wie das dann immer getitelt wird. Er ist wieder auf seiner Sehnsuchtsinsel.
Und guckt in die Ferne.
Genau, der General
sitzt. Der alte Mann und das Meer.
Der sitzt jetzt auf seiner Sehnsuchtsinsel und schaut aufs Meer, ja. Malt ein Bild.
Ja.
Ja, also, boah. Ich muss sagen, in diesem Drama, in diesem Drei-Akt-Drama hier ist Schmadtke schon die tragische Figur. Ne? Also das muss man schon sagen. Er ist jetzt nicht der Bösewicht, das nicht, aber er ist die tragische Figur, weil im Drama gibt es immer so eine Fallhöhe. Ne? Also es gibt immer Figuren, die fallen und er ist, glaube ich, hier auf hohem Ross nach Hannover eingeritten und hat sich, glaube ich, ein bisschen selbst überschätzt, hat gedacht, er kommt hier als Liverpool hält an und kann machen, was er will. Und das, ja, es gab ihm ein bisschen zu viel Gegenwind hier.
Ich habe die Einschätzung aus dem Ganzen auch so ein bisschen, dass er mit dem Wunsch von Martin Kind hierher zu kommen, ein bisschen das Gefühl hatte, er müsste jetzt Verantwortung übernehmen. Ich glaube, er hätte ein relativ einfaches Spiel, wenn er sich das Ganze angeschaut hätte. Er sieht, was funktioniert und was nicht, hakt da ein bisschen ein und dann geht es so weiter. Zumindest mal bis Sommer. Ich glaube, er hätte gar nicht so sehr sagen müssen, ich will das. Aber entweder ist es so, dass es einfach grundlegend seine Art ist, etwas zu ändern. Oder er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Martin Kind ihn deswegen geholt hat und er deswegen Dinge ändern müsste. Was ja eigentlich oder tatsächlich nicht der Fall war.
Ja, also der König hat ja jetzt auch im Nachgang gesagt, es war ein Fehler, ihn zurückzuholen. Das kann man jetzt natürlich nach diesem Abgang dann auch so sagen, ne? Und was er eben gesagt hat, und da sind wir jetzt, glaube ich, weil jetzt gehen wir mal in die Interpretation und auch in die Bewertung dieser ganzen Sache über zum Ende des dritten Akts. Er wusste das ja vorher alles. Er wusste, hier ist ein starker Trainer mit einer klaren Spielidee, mit einem Kader, der auf ihn ausgerichtet ist, mit einer Mannschaft, die drauf und dran ist, Richtung erste Liga zu schnuppern. Jetzt nicht ein ganz klarer Aufstiegsfavorit ist, aber schon deutlich oben mit dabei ist, ne? Und mit einem König und einem Hofstaat, die eben zurück in die erste Liga wollen. Das wusste er doch vorher alles, ne? Und das hat Martin Kind ja jetzt auch, du hast dir das Interview nochmal genauer angeguckt, hat er ja auch eigentlich verraten, was der Kasus Knactus war, ne?
Genau, Kind hatte nochmal eingangs des Gesprächs gesagt, ey, wir haben hier Stillschweigen vereinbart, hat dann aber sich einen Satz entlocken lassen und der ist für mich sehr vielschichtig und sehr aussagekräftig. Er hat gesagt, er, also Jörg Schmadtke, er wusste, dass Herr Titz hier Trainer ist und wie die Mannschaft aussieht. Das war ein Satz, der, finde ich, sehr viel erklärt hat.
Ja, er hat ja nicht gesagt, er wusste, wer hier im Aufsichtsrat sitzt, er wusste, wer hier die Gesellschafter sind und dass wir ein bisschen Igel in der Tasche haben. Ne?
Genau.
Das hat er ja nicht gesagt, sondern er hat die Verantwortung oder den Kasus Knactus ja schon auf Tietz gelenkt und auch auf die Mannschaft. Das heißt, das war eigentlich der Punkt, an dem Schmadtke rumdoktern wollte. Ne? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Bewertung, weil wir haben euch ja auch nach eurer Meinung gefragt und haben auch ein bisschen Social Media abgescannt. Es gibt doch viele, die jetzt eben gesagt haben, ja, also das mit dieser ganzen Kaderstruktur, das gefällt uns nicht. Ne? Ein Okon, der irgendwie rausfliegt, ein Blank, der auf der Tribüne fliegt. Also Tietz ist irgendwie unmenschlich im Umgang mit den Spielern. Zumal kommt noch dazu, dass sie seit 6 Spielen Kacke spielen. Ja, das heißt, das, was Schmadtke da kritisiert, angeblich, ne, so interpretieren wir das, oder verändern wollte, ist ja wirklich ein Punkt. Ja, das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die pro Schmadtke gewesen wären in dieser Sache und jetzt gesagt hätten, ja gut, wenn sie das Derby verloren hätten, hätte Schmadtke Tietz rausschmeißen müssen. Ne? Und auf der anderen Seite steht die Meinung, dass gesagt wird, wir waren jetzt echt, seit wir in der zweiten Liga sind, nicht mehr so nah dran, es wieder zu schaffen. Ja, und wir haben jetzt ein schönes, erfolgreiches Erlebnis im Derby gehabt, was Rückenwind geben kann für die letzten 7 Spiele. Und wir tun doch jetzt einen Teufel und schmeißen diesem Konstrukt jetzt noch Hölzchen zwischen die Beine.
Ja, also Absolut. Ich glaube, gerade aus dieser Leitl-Entlassung der damaligen sportlichen Situation, mal über seinen Fußball nicht gesprochen, ne, der jetzt nicht so attraktiv war, aber damals auch Leitl in der sportlichen Situation zu entlassen, war vielleicht auch nicht das Cleverste. Und vielleicht hat man daraus gelernt, dass man sagt, okay, hier sind vielleicht super erfolgreich, und das muss man Schmadtke ja zugestehen, der super erfolgreich hat, ne, wie du es schon gesagt hast, der war bei Liverpool, unfassbar viel Erfahrung, uns in die Europa League geführt, aber dass man gesagt hat, eventuell, das zählt jetzt alles nicht, wir müssen jetzt hier irgendwie den Unruheherd entfernen und wir müssen uns jetzt konzentrieren können, was ja jetzt Becker auch in seinen Interviews immer wieder gesagt hat, das Sportliche muss jetzt im Vordergrund stehen. Und ich glaube, da waren sich im Hintergrund bei 96 alle einig, dass das jetzt der absolute Fokus sein sollte. Und wir jetzt absolut keine Änderungen, keine Machtspielchen brauchen. Und da haben offensichtlich alle an einem Strang gezogen und diese Entscheidung dann gemeinsam getroffen.
Ja, und bei allen Bewertungen möchte ich doch nur mal darauf hinweisen, dass wir Erstplatzierter der Rückrundentabelle sind. Wir sind Erster in der Rückrundentabelle.
Wir sind nicht nur Erster der Rückrundentabelle, wir haben 3 Punkte auch auf, ne, jetzt ja, auf den Ersten.
Ja, also insgesamt, ne? Und das hätte man sich doch mal unter Leitl vorstellen müssen. Ja. Erster in der Rückrundentabelle, wo wir immer in der Rückrunde abgeschmiert sind. Ja. Und wir sind jetzt dran. Ich gebe ja allen Leuten recht, und das erzählen wir ja hier auch Woche für Woche, es war jetzt in den letzten Spielen nicht der beste Fußball. Es hat viel nicht funktioniert, aber trotzdem kommen ja die Punkte.
Ne? Das ist so, ja.
Und wir sind Erster in der Rückrundentabelle und wir sind verdammt nochmal oben dran und haben jetzt 2 absolute 6-Punkte-Spiele vor der Brust. Und also mein Abgesang für Schmadtke ist echt der, dass man Reisende nicht aufhalten sollte. Also so nach dem Motto, genau wie du das gesagt hast, was wir uns ja von ihm erwünscht hätten mit seiner Erfahrung, dass er hier eben kleine Stellschrauben anzieht, ja, aber unterstützend und nicht von oben herab. Natürlich sind wir nicht dabei, wenn Tietz mit ihm redet oder wenn er mit den Gesellschaftern redet oder wenn er mit Becker redet, da sind wir nicht dabei. Es ist nur eine Interpretation. Aber ganz ehrlich, all das, was jetzt vielleicht sein Abgangsgrund ist, hätte er sich vorher denken können oder hätte er vorher wissen können. Und ich finde es schon peinlich, also hier zurückzukommen und nach 3 Monaten wieder zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt wieder wie so ein Kindergartenkind aus dem Sandkasten. Finde ich schon krass. Worüber ich jetzt noch gerne mit dir sprechen wollen würde, ist, ob du glaubst, dass diese ganze Sache jetzt Unruhe reinbringt in die Mannschaft und auch ins Trainerteam, ob das dieser Situation jetzt gerade schadet, in der wir sind.
Ich glaube gar nicht. Ich bin eher der Meinung, dass unter Umständen, wenn das wird ja relativ schnell losgehen, dass man merkt, dass eine gewisse Anspannung ist, dass diese Unruhe, die wir jetzt intern hatten, vielleicht eher für die schlechte Phase, in der wir uns befunden haben und trotzdem Spiele oder Punkte geholt haben und Spiele gewonnen haben. Ich glaube, und das ist auch mein Eindruck nach diesen Becker-Aussagen, dass das sehr viel Positivität jetzt in den Verein bringt und das eventuell auch für sehr viel Erleichterung sorgt, gerade auf Funktionärsebene als auch im Trainerstab. Ich bin da eher auf der anderen Seite, dass ich sage, ich glaube, das ist gut, wie es jetzt ist, und jetzt können alle gemeinsam wieder dieses Ziel verfolgen und alle haben Ruhe, brauchen sich jetzt nicht hier und da in den VIP-Logen sich irgendwie die Köpfe einschlagen.
Diesbezüglich muss man ja auch sagen, da gebe ich dir nämlich recht, war der Zeitpunkt ja eigentlich auch gut. Ne?
Absolut.
Zum Anfang dieser 2-wöchigen Länderspielpause, genau. Jetzt kann man sich in dieser Woche daran abarbeiten und kann dann ab nächster Woche wieder mit Schwung auf Elversberg zugehen. Von daher glaube ich auch, dass das jetzt keinen großen negativen Impact auf die nächsten Spiele haben wird. Im Gegenteil, Tietz ist gestärkt. Ja, wenn man sozusagen einen Held in diesem Drama sehen kann, der am Ende der Gewinner ist, dann ist es Tietz. Der geht absolut gestärkt aus diesem Drama heraus. Aber wir müssen schon jetzt darüber reden. Es ist natürlich eine interessante Situation. Man weiß nicht, für welche Liga man jetzt plant. Markus Mann hat das schon angefangen. Der hat für beide Ligen schon angefangen zu planen. Jetzt hat 3 Monate jemand anderes angefangen zu planen. Jetzt hat man eine externe Scouting-Agentur, die ja scheinbar von Schmadtke klar gemacht wurde, die jetzt wahrscheinlich auch schon anfängt, für beide Ligen für uns zu scouten. Und jetzt sagt man, bis zum Saisonende übernehmen Ralf Becker als Sportdirektor und Henning Binsus als Vorstand Finanzen, übernehmen jetzt das Ganze. Es gibt noch keine Aussage darüber, ob in dieser Saison jetzt noch etwas anderes passiert. Das heißt, ich frage dich, reicht das? Also, oder würdest du dir eher wünschen, dass jetzt innerhalb dieser Länderspielpause oder möglichst schnell eben jemand Starkes da wieder installiert wird? Ne? Wir haben ja ein paar Namen gehört, wie Per Mertesacker und auch Sebastian Kehl. Das ist aber alles Romantik. Da glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Man hat einen Namen aus Leipzig gelesen, ne? Sebastian Schuppan, ja. Ehemaliger Bielefeld-Spieler. Also wie ist da so dein Gefühl? Würdest du jetzt mit Becker und Binsus bis zur Sommerpause gehen oder nicht?
Ja, also ich sehe das Problem eher der bis zur Sommerpause, weil wenn wir jetzt jemand Neues installieren, hat er Zeit mit Becker gemeinsam, oder jetzt in den nächsten Wochen jemand installiert, hat er Zeit mit Becker und Binsus und allen Beteiligten, auch mit Christian Tetz hoffentlich, gemeinsam an der Planung für die zweite oder erste Liga zu arbeiten. Ich sehe das Problem ein bisschen, wenn wir uns mit Ende der Saison jemand Neues ins Haus holen. Im Kleinen war das mit Schmattke so, der in der Winterpause kam und gesagt hat, ja, ich kann jetzt hier auch erstmal nicht viel machen, ich muss mir das mal alles anschauen. Und ich glaube, da ist ein bisschen die Gefahr. Also entweder brauchen wir jetzt jemanden oder Binsus, Becker und Tietz müssen sich darauf committen, dass sie den Sommer auch durchstehen gemeinsam. Weil wenn wir dann nochmal für diese Sommerpause jemanden holen, der wird ja auch sehr wenig Zeit haben, um sich das hier alles anzuschauen und dann irgendwie seine Fäden zu ziehen. Deswegen würde ich mir entweder wünschen, jetzt jemanden oder kurzfristig jemanden, oder wir gehen die Sommerpause mit den genannten hier im Verein durch und gucken dann irgendwie in der nächsten Saison, ob das reicht. Aber ich tue mir schwer damit, Anfang der Sommerpause jemanden zu holen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man das in der kurzen Zeit alles überblicken soll.
Da bin ich ganz bei dir, und wir kommen jetzt auch langsam zum Ende des Dramas, und das Drama hat ja ein offenes Ende. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Und langfristig gesehen macht mir dieses Drama am meisten Bauchschmerzen, weil ich einfach ja auch weiß, ein Enzo Leopold, der ist noch in den Verhandlungen. Ja, es gibt viele Leihspieler, die erstmal weg sind. Ja, natürlich haben wir einen Kern an Spielern, die noch da bleiben, aber so drumherum muss ja schon in beide Richtungen, erste und zweite Liga, geplant werden. Ich gebe dir recht, das, was Ralf Becker jetzt gestern am Mikrofon und auch vor der Kamera gezeigt hat, den haben sie ja hingestellt. Ja. Es gab keine Pressekonferenz von Martin Kind, von Gregor Baum, von Henning Binsus, ja, nichts vom Aufsichtsrat kam da, ne, außer dieses Interview von Martin Kind. Ralf Becker hat sich hingestellt vor die Kamera und hat super gute Sachen gesagt, fand ich. Hat wirklich Ruhe reingebracht und hat ein bisschen entlastet, aber ich bin da bei dir, ich würde mir jetzt wünschen, dass man entweder sagt, ey, wir haben mit Ralf Becker hier einen versierten Sportdirektor, der vernetzt ist, der Erfahrung hat und der kann das.
Dem vertrauen wir auch.
Das wissen wir immer noch nicht.
Ja.
Ich kann dir nichts über Ralf Becker sagen, weil niemand sich für den committet. Ich weiß gar nicht, was der hier macht.
Und ich hoffe, er bekommt jetzt seine Chance. Und eine Chance wäre ja jetzt auch vor der Sommerpause schon mal Verträge zu verlängern. Also damit kann er ja auch ein Zeichen setzen, ne?
Ja, und also was ich bei ein, zwei Medien gelesen habe, ist, dass Ralf Becker und Henning Binsus wohl die Erfahrung und auch die Kontakte hätten, das jetzt durchzuziehen.
Ja.
Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich finde das Gefühl, was die beiden abgeben, komisch. Für mich sind das zwei Großonkel, die hier irgendwie im Verein geduldet sind, aber denen nichts zugetraut wird. Das ist mein Eindruck. Mhm. Das heißt, diesen Eindruck, den müsstest du jetzt mal ändern. Das heißt, der König müsste mal von seinem Thron runtersteigen und sagen, Ralf, du hast dich hier bewährt und du hast jetzt hier als stiller Kanzler die ganze Zeit die Füße stillgehalten und jetzt kommt deine Zeit. Du kannst es jetzt beweisen. Auf der anderen Seite ist es zu komplex, ne? Also wenn man jetzt diesen Kader für die erste Liga ausrichten müsste, das ist schon anspruchsvoll, deswegen bin ich bei dir. Entweder jetzt straight committen oder möglichst zügig jetzt jemanden dazu holen. nächste Frage. Mit diesem ganzen Sammelsurium, jetzt mal losgelöst von dem, dass wir Fans sind und uns natürlich wieder in die erste Liga zurückwünschen. Mhm. Mit dieser Situation, mit dem Chaos, das wir jetzt haben, ne, wir sind wieder zurück auf der Karte der größten Chaos-Clubs Deutschlands. Steigen wir jetzt lieber auf oder steigen wir lieber nicht auf? Also welches Ende des Dramas würde dir jetzt ein besseres Gefühl geben? Also jetzt wirklich mal losgelöst von, du kannst auf dem Rathausplatz stehen und saufen. Darum geht's gerade nicht, sondern es geht darum. Nee, das will ich
nach dem Wochenende eh nicht.
Es geht darum, dass man jetzt überlegen muss, mit der Personalstruktur, die wir gerade im Verein haben, kann man da überhaupt ernsthaft in die erste Liga zurückkehren?
Also ich bin deswegen pro erste Liga, weil ich glaube, es haben jetzt hier alle echt hart gearbeitet. Wir sind jetzt seit 7 Jahren in der zweiten Liga und wir haben jetzt endlich eine Spielidee und wir können uns dafür belohnen. Und ich glaube, der Mannschaft als auch Christian Titz und dem gesamten Verein würde es gut tun, wenn sich diese Arbeit endlich auszahlt. Und deswegen sage ich, ja, ich würde lieber in der jetzigen Situation aufsteigen, dann schauen, was passiert, als jetzt wieder zu scheitern, knapp zu scheitern unter Umständen, alles über den Haufen zu werfen, Titz in Frage zu stellen. Ja, ich bin pro Aufstieg und würde mich für alle Beteiligten als auch uns natürlich freuen.
Mir geht das genauso. Also ich muss wirklich sagen, ich habe auch meine Kritikpunkte an Christian Titz. Ja, die haben wir alle, die legen wir ja auch Woche für Woche hier da. Aber ich würde es jetzt so mir wünschen, dass Christian Titz, der durch den Sturm mit dem Markus Mann Abgang durchgegangen ist, der jetzt durch diesen Abgang durchgegangen ist und stark bleibt und Sachen verändert. Er ist ja nicht mehr der sture Titz von Magdeburg, sondern wir haben jetzt gesehen, dass er sein Spiel angepasst hat und wir haben uns alle gewünscht, spiel doch nicht so Harakiri, sondern gewinn lieber mal 1-0 als 4-3 und das macht er jetzt.
Ja,
ja, das heißt, wir haben einen Trainer, der starke Vorstellungen hat, der auch Spieler im Blick hat. Ja, denk mal an Okon, den hat er gesehen, als er mit Magdeburg ein Testspiel gemacht hat. Ja, das heißt, der hat auch seine Fühler ausgestreckt auf dem Spielermarkt. Ne? Das heißt, entweder man holt jetzt jemanden dazu oder man vertraut Becker und Bintzos. Eins von beiden wünschen wir uns jetzt, glaube ich. Und Christian Titz, Vertrauen, da sind wir ganz klar einer Meinung, dass wir da auf den setzen weiterhin. Ganz, ganz witziger Side-Fact gerade mal zu Sebastian Schuppan, der Gianni was Schönes ausgebuddelt, der hat als er 2016, 2017 noch selber gespielt hat, auf der Alm gegen 96 2 Eigentore geschossen. Stimmt, also er hatte das Bielefeld-Trikot an, was ja schon mal sympathisch ist, und hat in einem Spiel 2 Eigentore für Bielefeld geschossen, sozusagen, sodass wir da noch 3-3 auf der Alm gespielt haben. Das heißt,
er wusste damals schon, dass er jemand ins Gespräch kommt, dachte, komm mal.
Also das wäre doch eine schöne Geschichte, die man dann schon mal schreiben könnte, wenn der zu uns kommt. Nein, am Ende des Dramas möchte ich eins sagen und das hat Ralf Becker sehr schön gesagt. Wir haben in der Derby-Schlacht gezeigt, dass wir als Fans, als Volk, so wie ich es im Drama ja genannt habe, auch einen Impact haben.
Ja.
Wir haben nämlich den Einfluss gehabt, mit der Mannschaft und dem Trainer gemeinsam dieses schwere Spiel nach Hause zu ziehen. Und ich glaube, das ist jetzt für die nächsten Wochen auch wichtig. Wir haben mal reingeguckt, wie die Platzauslastung gegen Elversberg ist. Da wurde uns schon wieder schlecht. Ja, Ralf Becker hat sich gewünscht für die Mannschaft und auch für den Trainer und für die Tabelle, die wir gerade sehen, dass wir genauso wie im Derby diese Energie von Nord, von West, von Ost auf den Platz bringen, damit wir das jetzt gemeinsam schaffen. Ja, und es gibt ein Vakuum da jetzt in der Machtetage, aber es gibt kein Vakuum auf den Rängen. Ja, da müssen wir jetzt stabil bleiben und gemeinsam mit Mannschaft und Trainer das Ding weiter nach vorne ziehen.
Und da möchte ich die Folge abschließen mit einem sehr schönen Zitat von Ralf Becker. Gar niemand muss Angst haben. Wir haben einen Trainer, mit dem wir zufrieden sind.
Bam.
Bam.
So, ihr Holden da draußen.
Ihr Holden Knaben.
Hannes und ich gehen jetzt ein Met trinken. Und beenden damit das Trauerspiel.
Vielen Dank. Ciao na.
Ciao na.